RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Matthias Stürmer. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Attacken auf Teheran vorerst beendet. Derweil meldet der Iran, dass er am frühen Morgen eine neue Angriffswelle auf Israel gestartet hat. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Die Verteidigungssysteme seien in Betrieb, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit. Die Bevölkerung sei angewiesen, Schutzräume aufzusuchen und dort vorerst zu bleiben. Bei vorherigen Angriffen waren im Ort Tamra im Norden Israels sowie nahe Haifa laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Umgekehrt sollen auch bei israelischen Attacken im Iran mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen sein. Außerdem trafen israelische Raketen 2 Öldepots.
Im US-Bundesstaat Minnesota hat ein Mann 2 Attentate auf Parlamentarier der Demokraten verübt und dabei 2 Menschen getötet. Der Angreifer ist auf der Flucht. Aus Washington Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Er schoss zunächst auf den demokratischen Senator von Minnesota, John Hoffman, und dessen Ehefrau. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf tötete der Mann in einem anderen Vorort von Minneapolis die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und deren Ehemann. Einsatzbeamte verwickelten den mutmaßlichen Täter in einen Schusswechsel, er konnte aber zu Fuß fliehen. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit fast 70 weiteren Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden.
In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter fanden die Demonstrationen in hunderten Städten statt. Auch Prominente waren unter den Teilnehmern. Die Demonstranten warfen Trump einen autoritären Führungsstil vor. Gleichzeitig gab es in Washington eine große Militärparade, die der Präsident an seinem 79. Geburtstag veranstalten ließ. Anlass der Parade war der 250. Gründungstag des US-Heers. Heute findet rund um das Reichstagsgebäude in Berlin der erste nationale Veteranentag statt. Aktive und ehemalige Soldaten sollen für ihren Dienst gewürdigt werden. Schirmherrin des Ehrentages ist Bundestagspräsidentin Klöckner. Der Tag soll laut Bundesregierung das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft stärken. In West- und Norddeutschland haben Unwetter mit Starkregen und Gewitter für viele Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders betroffen war der Kreis Paderborn, wo es zu fast 200 Einsätzen kam. Meistens ging es um vollgelaufene Keller und Unterführungen sowie überspülte Straßen. Es kam auch zu Stromausfällen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber kräftige Schauer und Gewitter. Nur ganz im Osten bleibt es sonnig. 23 bis 26 im Osten und Südosten bis 32 Grad. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Weil am Rhein Hüningen und Dreieck Weil am Rhein nach einem Unfall gesperrt. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr gesperrt. Hier gibt es eine Umleitung, die führt ab Neumünster Süd über die B205, über die A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Die A36 Fienenburg Richtung Bernburg ist zwischen Holm, Nachterstedt und Aschersleben West nach einem Unfall gesperrt. Die A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord gesperrt wegen Brückenarbeiten. Das Ganze noch bis Montag 5 Uhr. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Also eine Stunde etwa noch. Eine Umleitung ist hier eingerichtet. Und Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Hier wird gebaut. Abschließend die A650 Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen. Zwischen Ruchheim und dem Oggersheimer Kreuz gibt es Reinigungsarbeiten. Dort ist die A650 in diesem Abschnitt gesperrt. Kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Philipp Kaver begrüßt Sie aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Guten Morgen an diesem noch ganz frühen Sonntag. Es ist der militärische Höhepunkt eines jahrzehntelangen politischen Konflikts. Seit Freitag früh führt Israel einen Großangriff auf iranische Atomanlagen, auf hochrangige Militärs und Atomwissenschaftler. Ziel ist, Irans Atomprogramm zu stoppen. Inzwischen sind offenbar auch Häfen angegriffen worden, ebenso Öl- und Gasfelder. Der Iran wertet die Luftattacken als Kriegserklärung und reagiert seinerseits, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, erneut mit Raketenangriffen auf Israel. Hier wie dort gibt es Tote und Verletzte. Es leiden Menschen auf beiden Seiten.
Noch immer räumen Helfer Trümmer beiseite. Ein Bagger schiebt verkohlte Autos von der Straße. In Rishon LeZion, einer Stadt im südlichen Großraum von Tel Aviv, traf eine Rakete aus dem Iran in der vergangenen Nacht mehrere Wohnhäuser. Dächer fehlen, Häuserwände sind herausgerissen, alles ist mit weißem Staub bedeckt. Auch Emra Dideh war zu Hause. Der Deutsche lebt seit 8,5 Jahren hier, 150 Meter von der Einschlagsstelle entfernt. Dem ARD-Studio Tel Aviv schildert er seine Eindrücke.
Es ist wirklich unbeschreiblich. Also ich kann mich lediglich nur daran erinnern, wie ich die Treppen runtergerannt bin in den Sicherheitsraum. Und nach einigen Minuten, als die Sirenen gestoppt haben wir uns eigentlich in Trümmern befunden. Also die ganzen Fenster sind explodiert, Autoscheiben, schreiende, rennende Menschen auf den Straßen. Und ich lebe hier schon seit einigen Jahren. Und ich muss zugeben, das ist so eines der extremsten Situationen, die ich hier jetzt mitbekommen habe.
Der junge Mann zeigt auf zersplittertes Glas, das in seiner Wohnung und auf dem Balkon herumliegt. Die Druckwelle habe alles herumgewirbelt.
Hier ist die Scheibe einmal komplett durch. Man sieht da noch an den Seiten die Reste. Teilweise in den Garten und teilweise hier rein.
In den Häusern nebenan wurden Menschen verschüttet. Auch Tote hat es gegeben. Ein Baby konnte gerettet werden, erzählt Polizistin Aviv Seranga. Als wir hier eintrafen, fanden wir eine große Zahl von Leuten unter den Trümmern. Auch ein Baby, einige Monate alt. Ich hielt es für einige Zeit, während wir seine Familie retteten. Dann gab ich ihnen ihr Kind. Die verschütteten Eltern brauchten medizinische Hilfe. Der Schreck sitzt hier in Israel tief. Gleichzeitig stellen sich viele auf weitere Angriffe aus dem Iran ein. Die israelische Luftwaffe könnte ihre Angriffe womöglich auf iranische Ölanlagen ausdehnen, heißt es in den Medien. Der israelische Armeesprecher Effi Defrin zog eine erste Bilanz zu den Schäden in Israel. 3 Tote, 76 Verletzte, 200 ballistische Raketen habe der Iran auf dicht besiedeltes Gebiet, unter anderem auf Tel Aviv, abgefeuert. Eine rote Linie auch für Verteidigungsminister Katz, der damit drohte, dass Teheran brennen werde. Noch einmal Armeesprecher Effi Defrin. Der Weg nach Teheran ist geebnet. Dutzende Kampfjets fliegen ungehindert über die Hauptstadt. Das ermöglicht es uns, Bedrohungen abzuwehren. Wir werden jeden Ort erreichen, um die Bevölkerung Israels zu verteidigen. Teheran ist nicht länger immun. Mit der direkten Bedrohung Teherans richtet Israel gleichzeitig eine Botschaft an Irans obersten Führer Khamenei. Der Iran sei jetzt Hauptfront im Krieg, erklärte Israel, Gaza nur noch Zweitfront. Dennoch wird auch dort weiter gekämpft. Wieder sollen mindestens 21 Menschen nahe einer Essensausgabestelle getötet worden sein, meldete das Hamas-geführte Gesundheitsministerium. Die Angaben können nicht überprüft werden. Der Deutsche Emra Dideh aus Rishon LeZion räumt unterdessen seine Wohnung weiter auf. Er könne auch bei Bekannten zunächst unterkommen. Wie es weitergeht, weiß er nicht.
Also ich denke, jetzt ist die Lage wirklich sehr ernst, auch gefährlich dementsprechend. Also man sieht es ja, es sind 100 Meter vielleicht entfernt von uns und da ist ein Haus durch die Luft gejagt worden. Also das Haus existiert gar nicht mehr. Ich denke, man muss jetzt wirklich den Ernst der Lage beachten.
Über die Lage in Israel berichtete Bettina Meyer aus unserem Studio in Tel Aviv. Das Staatsziel des Iran ist schon lange, Israel zu vernichten. Israel seinerseits will den Iran daran hindern, eine Atombombe zu bauen. Doch warum gerade jetzt diese Eskalation? Netanyahu begründet es damit, dass der Iran kurz davor war, erste Waffen mit Atomsprengkopf fertigzustellen. Eine, so Netanyahu, noch nie dagewesene Bedrohung Israels. Aber ist das wirklich so? Das wollte Uwe Schulz vom WDR wissen, und zwar von Cornelius Adebar. Er ist der Iran-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Kann er den Worten, den Gedanken von Benjamin Netanyahu folgen?
Also wenn man dem Premierminister Netanyahu zuhört, dann hat er den Widerspruch tatsächlich in diesen zwei Sätzen selbst. Also auf der einen Seite sagt er clear and present danger, also das ist eine konkrete, reale Gefahr. Und andererseits, kurz davor hat er gesagt, es könnte ein Jahr dauern, es könnte wenige Monate dauern, bis Iran diese Atombombe hat. Also es ist eben nicht so, dass diese Bedrohung akut und direkt bevorstand, dass Israel jetzt nur diese eine Möglichkeit geblieben wäre. Das ist das, was er versucht darzustellen. Aber wenn man sich die Fakten anschaue, dann ist es doch etwas anders. Es gibt eine abstrakte Bedrohung, sollte Iran die Bombe bauen, aber wir standen eben nicht kurz davor.
Dann muss jetzt schon die Spekulation beginnen, warum er sich entschieden hat, jetzt diesen Einsatzbefehl zu geben.
Genau, dazu mag es unterschiedliche Gründe geben, dass Iran sich, also dass Israel sich insgesamt durch Iran, nicht nur durch die Atombombe, sondern auch durch das Raketenprogramm, was Iran entwickelt und verfeinert hat über die vergangenen Jahre, dass sich Israel dadurch grundsätzlich bedroht fühlte, das ist kein Geheimnis. Es war eben auch immer davon die Rede. Israel hat gesagt, wir würden das zur Not militärisch ausschalten. Die Amerikaner haben lange Zeit gesagt, dass das eine Option ist, zumindest um eben auch Druck in diesen Verhandlungen aufzubauen. Aber die Verhandlungen liefen ja noch, die zwischen Iran und den USA für Sonntag waren ursprünglich Gespräche angesetzt. Also warum genau dann Netanyahu diesen Befehl jetzt gegeben hat, da kann man spekulieren. Man muss davon ausgehen, dass er eben vielleicht auch diese Einigung zwischen den USA und Iran nicht wollte, weil sie eben dann Iran ein Grundprogramm an Anreicherungen und an nuklearer Technologie erlaubt hätte. Deshalb hat er dann wohl diesen Schritt gegangen und hat gesagt, wir müssen jetzt eingreifen.
Vor wenigen Stunden hat sich der Premier direkt ans iranische Volk gewandt in einem Video und versichert, wir kämpfen nicht gegen euch, das tapfere Volk des Iran, so sagt er es wörtlich, das wir respektieren und bewundern, wir kämpfen gegen unseren gemeinsamen Feind. Was bezweckt er wohl damit?
Also das ist der Versuch, den Iranerinnen und Iranern jetzt nochmal deutlich zu machen, dass das eigentlich nur gegen das Regime als solche geht und dass man ja nun auf derselben Seite stünde. Die Frage ist, ob die Iranerinnen und Iraner, selbst die, die dem Regime kritisch gegenüberstehen, die von ihm verfolgt werden, ob die das ähnlich sehen, dass jetzt ein Angriff von Israel von außen, der eben keine Notwendigkeit hatte, dass der nun das Richtige sei, um das Regime zu stürzen. Es gab auch einen Aufruf des Sohns des letzten Schahs, also der bis 1979 das Land regiert hat und dessen Sohn lebt in den USA seitdem. Der hat auch die Bevölkerung im Land zum Aufstand, zum Sturz des Regimes aufgerufen. Das sind relativ durchsichtige Versuche, das eben Regime changed, den Sturz des Regimes herbeizuführen. Da ist aber tatsächlich die Reaktion in Iran erstmal die, dass man sich angegriffen fühlt und eben versucht, hier gemeinsam diese Gefahr abzuwehren. Also ob das funktioniert, das kann man schwer beurteilen.
Es hätte ja sein können, dass er geheimdienstliche Erkenntnisse hat, dass jetzt die Opposition im Land bereit wäre, den Moment zu nutzen. Aber das scheint bei Ihnen kein Interpretationsraum zu sein. Ich würde gerne noch auf mögliche weitere Schritte kommen. Der deutsche Außenminister ist in der Region. Er bietet an, Herr Wadephul, mit Frankreich und Großbritannien gemeinsam und mit den USA zu vermitteln.
Dazu gehört unser gemeinsamer Einsatz, diplomatischer Einsatz dafür, dass Iran nicht in den Besitz der Atomwaffe kommen darf. Auch aus diesem Grunde führe ich Gespräche gerade hier in der Region.
Glauben Sie, dass diese Verhandlungen wieder zu beleben sind?
Also diese Gespräche gibt es ja tatsächlich auch schon länger. Die drei europäischen Staaten sind ja diejenigen, die mit den Atomdeal von 2015 verhandelt und unterzeichnet haben, den dann die Amerikaner wiederum unter Trump in der ersten Amtszeit 2018 verlassen haben. Das ist so ein bisschen eine Krux, dass wir in genau dieser Situation jetzt sind, weil damals der Diplomatie eben eine Absage erteilt wurde. Natürlich findet diese Gesprächsformate statt, eben drei Europäer, die Amerikaner, aber das ist, die Iraner haben zuletzt direkt mit den, oder so indirekt über Oman, aber mit den Amerikanern gesprochen. Da brauchten sie die Europäer nicht. Jetzt sind wir in einer neuen Situation. Da braucht es jede Initiative, jede Möglichkeit. Aber das wird jetzt nicht der Schlüssel zur Lösung des Konflikts sein.
Wird es denn der Schlüssel sein, um Irans Atomprogramm wirklich zu neutralisieren?
Also da sind große Zweifel angebracht. Wir hatten schon drüber gesprochen. Eigentlich hätten am Sonntag nochmal eine Gesprächsrunde stattfinden sollen. Nach dem Angriff Israels jetzt auf den Iran sehe ich nicht, dass Iran weiter an diesen Gesprächen teilnehmen wird. Im Gegenteil, mittelfristig muss man befürchten, dass Iran, gerade weil es jetzt angegriffen wurde, weil es verletzlich ist, sollte sich das Regime eben weiter im Sattel halten, dann wird es viel stärker auf eine Atombombe hinarbeiten, als es das in der Vergangenheit getan hat, weil es das als eine Lebensversicherung, als die letzte Chance sieht, vor solchen Angriffen zukünftig gewappnet zu sein. Also der Druck innerhalb Irans, innerhalb der Führung, bei den Hardlinern, jetzt einen konfrontativen Kurs auch in der Nuklearfrage zu fahren, der hat nochmal zugenommen durch diese Angriffe.
Das sagt Cornelius Adebar, Iran-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Uhr 4:15, was macht das Wetter heute? Dieser Sonntag zeigt sich im Osten und Südosten zunächst noch länger sonnig. Ab Mittag ziehen mehr Wolken auf, dann teils heftige Gewitter, sonst wechselnd bis stark bewölkt mit teilweise kräftigen, schauerartigen und gewittrigen Regenfällen. Im Nordwesten und Westen lockert es am Nachmittag auf. Dabei erwarten wir spülwarme 27 bis 33 Grad in der Südosthälfte, sonst 20 bis 27 Grad. Und da heute am 15. Juni Welttag des Windes ist und der Tag im Zeichen der Windkraft steht, der Wind, der weht heute schwach bis mäßig auf West- bis Nordwest drehend. Schauen wir auf einige Städtetemperaturen. Hier noch ein paar aktuelle Deutschlandwerte. Berlin meldet aktuell 17 Grad, Hannover 18, in Kiel sind es 19 Grad, Köln 18, Leipzig 16 Grad, München aktuell bei 20 und Stuttgart bei 21 Grad.
Die ARD-Infonacht.
Seit ein paar Wochen hat Deutschland einen neuen Finanzminister, Lars Klingbeil von der SPD. In der Hauptstadt Berlin verwaltet er die Euros, die der Staat einnimmt und ausgibt. Das Geld, das kommt zu ihm. Doch jetzt hat Klingbeil den Spieß umgedreht und ist zum Geld gefahren, beziehungsweise dorthin, wo das Geld verdient wird, an die Frankfurter Börse. Und Aline Leimbach war für uns mit dabei.
Normalerweise feiern vor der Frankfurter Börsentafel im Handelssaal Unternehmen ihren Börsengang. Zum Wochenschluss läutete dort dagegen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil den Start für sein kapitalmarktpolitisches Engagement ein.
Mir ist das wichtig, genau hier den Antrittsbesuch zu machen und hier auch das Signal für den Finanzplatz Deutschland zu senden,
sagte er auf dem Frankfurter Parkett. Schon einige Jahre ist es her, dass zuletzt ein Finanzminister hier zum offiziellen Antrittsbesuch mit Statement erschienen ist. Ein wichtiges Projekt Klingbeils.
Wir wollen weiter dafür sorgen, dass mehr in Deutschland investiert wird. Wir haben den Deutschlandfonds verabredet, der auch ein Instrument sein soll, damit mehr in Deutschland investiert wird.
Rund 100 Milliarden Euro will Klingbeil mit dem Deutschlandfonds mobilisieren. Mit Geldern des Staats als auch von privater Seite. Es geht vor allem um Wachstums- und Innovationskapital für den Mittelstand und junge Unternehmen. Für die ist es hierzulande derzeit oft schwer, an Kapital zu kommen. Deutsche Börsechef Stefan Leitner freute sich sichtlich über die Aufwartung des Vizekanzlers. Für ihn ist ein weiteres Anliegen zentral.
Ich würde die Altersvorsorgediskussion, die Punkte, die auch im Koalitionsvertrag stehen, als wichtigster aus Deutschland heraussetzbarer Impuls für eine Stärkung des Aktien- und Kapitalmarktes sehen.
Noch sind die Pläne der neuen Bundesregierung dazu unklar. Denkbar wäre aber etwa ein Altersvorsorgedepot. Ein Entwurf dazu hatte es bereits von der alten Ampelregierung gegeben. Doch mit dem Ampelaus ging auch der Entwurf unter. Die Idee, eine staatliche Zertifizierung des Depots soll Vertrauen schaffen und Zuschüsse vom Staat sowie Steuererleichterungen könnten das Geld zur Seite legen attraktiv machen für Sparer. Der neue Finanzminister wollte sich am Freitag dazu nicht konkret bekennen. Er sagte aber,
ich kann nur sagen, ich bin offen für solche Ideen. Ich glaube, wir müssen das sehr ernsthaft prüfen. Es gibt immer auch eine Risikoabwägung, aber ich glaube, wir sollten uns da mehr trauen, als das heute der Fall ist.
Mehr kapitalgedeckte Altersvorsorgemodelle würden auch den Handelsplatz Frankfurt stärken, sagt Kapitalmarktstratege Robert Halver von der Baader Bank.
Dann kommt noch viel mehr Liquidität nach Frankfurt. Wenn wir zum Beispiel stärkere Aktienkäufe im DAX haben, da sind Unternehmen auch eher bereit, hier dann auch ihre Börseneinführung zu machen.
Denn bisher scheuen viele Deutsche den Aktienmarkt. Ein staatlich gefördertes Depot könnte dagegen ein wahrer Booster für die Finanzindustrie und börsengelistete Unternehmen sein. Klingbeil will sich auch um die Kapitalmarktunion auf europäischer Ebene kümmern. Mit einheitlichen Regeln in der EU will man wettbewerbsfähiger werden im Vergleich zu den USA und anderen Regionen. Das wäre wichtig, findet auch Robert Halver.
Es ist nicht bafui, wenn man an den Finanzplatz oder an Banken denkt, die brauchen wir. Die Banken stehen im weltweiten Wettbewerb und wir haben es einfach zugelassen, dass andere Länder, vor allem die Amerikaner, im Grunde machen können, was sie wollen.
Die Politik müsse liefern, findet er. Für Lippenbekenntnisse sei keine Zeit mehr.
Alina Leimbach hat uns erzählt, wie Finanzminister Klingbeil den Finanzplatz Frankfurt stärken will. Das sommerliche Wetter, das ist perfekt für einen erfrischenden Schluck im Biergarten oder schön mal abends ein Gläschen Wein auf der Terrasse eines Restaurants. Völlig normal für viele, aber auch ungesund, sagen Experten, und gefährlich. Denn Alkohol kann süchtig machen. Um Menschen aus der Abhängigkeit von Bier, Schnaps und Wein zu helfen, sind vor 90 Jahren die anonymen Alkoholiker entstanden. Sie kümmern sich um Menschen, die vom Alkohol loskommen wollen. Menschen wie Stefanie, so soll unsere Protagonistin in diesem Beitrag heißen. Dank der wohl bekanntesten und größten Selbsthilfegruppe der Welt hat sie es geschafft, heute ein ganz normales Leben zu führen.
Mein innerer Plan war Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ja, Party machen und sich wirklich wasten so.
Stefanie geht durch eine Straße in der Düsseldorfer Altstadt runter zum Rhein. Es ist Mittagszeit, Lunchtime, die Menschen sitzen draußen. Auf vielen Tischen stehen Getränke, Weißwein, Wasser, Bier und zwischendurch mal eine Limo. Versuchung überall.
Wenn du jetzt hier zum Beispiel so eine Flasche stehen siehst, wo so eine halbe Flaschenfüllung noch drin ist, das hätte ich früher nicht hinbekommen. Also wenn ich was aufgemacht habe, dann war es am Ende auf jeden Fall so, dass ich das auch immer bis zum Ende austrinken musste. Ich habe immer auf die Wirkung getrunken. Ne?
Alkohol hat sie schon ihr ganzes Leben begleitet. Ihre Eltern und Großeltern, alle Alkoholiker. Sie hatte ihre erste Entgiftung mit 14 Jahren.
Dann habe ich aber gemerkt, ja, all diese Wege, die ich da ausprobiert habe, um mein Leben auf die Reihe zu kriegen, haben nicht funktioniert. Und ich wollte einfach nicht mehr weitermachen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Kinder und ich wollte einfach sterben. Und habe auch Pläne geschmiedet, wie ich das mache.
Seit 11 Jahren ist sie trocken. Die 41-Jährige engagiert sich bei den anonymen Alkoholikern, gibt dort Seminare, teilt ihre Geschichte mit Menschen, die vom Alkohol loskommen wollen. Nur durch diese Organisation, sagt sie, habe sie damals den Ausstieg geschafft.
Ich bin heute eine freie Frau. Ich brauche den Alkohol nicht, um zu feiern. Ich brauche das alles nicht. Ich habe die Freude wirklich in mir. Und mir ist das egal, ob da jetzt Alkohol getrunken wird oder nicht.
Die anonymen Alkoholiker gibt es seit 90 Jahren, damals gegründet in den USA. Eine der ersten Gruppen in Deutschland gibt es seit Anfang der 50er Jahre in Düsseldorf. 1650 lokale Gruppen der Organisation gibt es inzwischen hier. Stefanie haben diese Treffen das Leben gerettet. Bis heute geht sie wöchentlich in Meetings, holt sich Rat in für sie herausfordernden Situationen. Alkohol konsumiert sie nicht mehr, auch nicht indirekt in Form von Soßen oder in Pralinen. Sie trinkt gar nicht mehr, da sie weiß, dass sie es nicht kontrollieren kann, dass es nie bei einem Glas bleibt. Der Flachsmarkt in Krefeld am Nachmittag. Unterschiedliche Stände reihen sich auf der Rasenfläche um die Burg Linn, großzügig geplant. Zwischendurch gibt es auch Essensangebote und eine Art Biergarten mitten auf der Wiese. Auf dem Tisch stehen Pappbecher mit Kaffeeresten, Biergläser und Erdbeerbowle mit Schuss. Warum eigentlich Alkohol am Nachmittag?
Man muss keinen Alkohol trinken, aber zwischendurch ist es halt einfach mal schön, das zu trinken.
Ich trinke auch sehr oft keinen Alkohol auf so Veranstaltungen, aber es ist natürlich so, dass wenn man zusammensteht und sagt, hey, möchtest du einen Radler, dann sagt man dann gerne ja, weil es einfach nett ist.
Das Leben feiern, die Momente, anstoßen, das macht auch Stefanie. Dann ohne Alkohol. Sie ist dankbar dafür, dass sie den Ausstieg geschafft hat.
Berichtet an Katrin Stracke. Wenn man mit Menschen aus dem Ausland über die Unis in Deutschland spricht, dann erntet man ganz oft erstaunte Blicke. Denn dass für ein Hochschulstudium in Deutschland keine hohen Gebühren fällig werden, das ist für viele kaum vorstellbar. Und geht es nach der CDU in Sachsen-Anhalt, könnte sich das vielleicht bald ändern. Denn die Partei hat im Landtag eine Debatte darüber angestoßen, ob die rund 400.000 ausländischen Studierenden hierzulande nicht bald auch hier Gebühren für ihre akademische Ausbildung bezahlen soll. Sophia Spiropoulos hat mal geschaut, was dafür und was dagegen spricht.
Viele junge Leute wollen irgendwo zwischen Hamburg und Konstanz, zwischen Aachen und Dresden studieren. Auf der Liste der beliebtesten Länder bei internationalen Studierenden liegt Deutschland auf Platz 3, sagt Michael Flacke vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, kurz DAAD. Und viele von denen, die kommen, bleiben auch.
Wir haben eine Verbleibquote von 10 Jahren nach dem Studium von so rund 46%. Das ist Spitzenklasse weltweit. Gemeinsam mit Kanada führen wir da das Ranking an.
Das beobachte man zwar auch in Sachsen, sagt der hochschulpolitische Sprecher der CDU im Landtag, Oliver Fritsche.
Allerdings ist eben auch die Frage zu stellen, gerade wenn sie eben auch in ihre Heimatländer zurückkehren, was ja auch in Ordnung ist, wer dann eben auch dieses Studium finanziert und welchen Beitrag der Einzelne dazu leisten kann.
Ob das überhaupt möglich ist, regelt das Hochschulgesetz eines Bundeslandes. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sieht es keine Gebühren für Studierende von außerhalb der EU vor. In Sachsen dagegen können Hochschulen solche Gebühren verlangen. Genutzt werde das aber kaum, sagt Gerald Eisenblätter, hochschulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Und das sei gut so.
Ich bin kein Freund von Studiengebühren, genauso wenig wie die SPD. Von daher haben wir die Regelung damals mitgetragen, haben auch gesehen, dass nur unsere Musikhochschulen davon Gebrauch machen und finden den Status quo so akzeptabel.
In Sachsen-Anhalt waren im Wintersemester 2023/24 rund 11.000 internationale Studierende eingeschrieben. Würden sie alle Gebühren bezahlen, brächte das dem Land viel Geld. Aber wie attraktiv wäre ein Studium in Sachsen-Anhalt für jemanden aus Indien oder China dann noch? Wahrscheinlich deutlich weniger als jetzt, sagt Michael Flacke vom DAAD und gibt ein Beispiel.
In Baden-Württemberg, wo es solche Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer seit mehreren Jahren gibt, ist die Zahl der internationalen Studierenden in den letzten 5 Jahren tatsächlich um knapp 3% gesunken, was entgegen dem bundesweiten Trend ist, bei dem die Zahl der internationalen Studierenden eigentlich in allen Bundesländern weiter gestiegen ist.
Möglich, dass es einer einzelnen renommierten Uni nicht schade, wenn sie bis zu 6.000 Euro pro Semester von ausländischen Studierenden verlangt, wie es die TU München seit dem Wintersemester macht. In der Fläche sei aber eher mit einem Effekt wie in Baden-Württemberg zu rechnen. Und deshalb, sagt der hochschulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen, würde es auch nichts bringen, wenn ein Bundesland nur für sich entscheide. Stattdessen müsste man sich bundesweit darüber abstimmen.
Aktueller Verkehrshinweis für Sie in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A81 Würzburg Richtung Stuttgart zwischen Kreuz Weinsberg und Ilsfeld kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Das gilt für die A81 Würzburg Richtung Stuttgart. Zwischen Kreuz Weinsberg und Ilsfeld ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Die beiden besten deutschen Handballmannschaften dominieren auch Europa. Denn die Füchse Berlin und der SC Magdeburg stehen im Champions League-Finale. Also auf internationalem Parkett trifft der deutsche Meister auf den Vizemeister. Im Halbfinale gewann Berlin deutlich gegen Nantes aus Frankreich. Mit nur einem Tor Unterschied schlug Magdeburg die Spanier des FC Barcelona. Unser Handballreporter Thorsten vom Wege sieht beide Teams im Finale auf Augen.
In diesem rein deutschen Endspiel einen Favoriten zu benennen, ist schlicht unmöglich. Für Berlin spricht, dass man in dieser Saison dem SCM schon 3-mal gegenüberstand, dabei den Supercup gewann und auch in Magdeburg erfolgreich war. In Berlin gab es ein Unentschieden und diese Bundesliga-Partie gehört eben zu den Matches, in denen die Elbestädter ihre ganz große Stärke ausspielen konnten, ihre unglaubliche Mentalität. Deshalb ist klar, dass Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden. Vielleicht ist es der größere Biss der Magdeburger, die sich für die entgangene Meisterschaft revanchieren wollen. Vielleicht ist es die Lockerheit und das Selbstbewusstsein der Berliner, die den nationalen Titel schon in der Tasche haben und demzufolge ganz entspannt ins Endspiel gehen können.
Das Finale zwischen Berlin und Magdeburg wird in Köln ausgetragen. Um 18 Uhr geht's los. Im Tennis greift Alexander Zverev nach seinem ersten Titel auf Rasen. Der Hamburger steht beim ATP-Turnier in Stuttgart im Endspiel. Zverev gewann sein Halbfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton in 2 Sätzen. Der Olympiasieger von Tokio trifft im Endspiel wieder auf einen Amerikaner. Das ist Taylor Fritz, die Nummer 7 der Welt. Gegen Fritz verlor Zverev im vergangenen Jahr 4-mal in Folge. Der Hamburger weiß, dass die Herausforderung groß wird.
Das letzte Jahr war jetzt nicht sonderlich erfolgreich für mich gegen Taylor, aber generell ist ein sehr, sehr guter Spieler, hat sich unfassbar weiterentwickelt im letzten Jahr vor allem. Ich meine, es wird ein interessantes Spiel werden, glaube ich. Er ist auch ein Riesenaufschläger, jetzt vielleicht nicht so wie Ben Shelton, aber er ist trotzdem jemand, der einen unfassbaren Aufschlag auch hat, aber von der Grundlinie auch sehr, sehr stabil sein kann. Deswegen, es wird interessant.
Sagt Alexander Zverev. Völlig überraschend steht auch Tatjana Maria im Endspiel in London. Bei dem WTA 500 Turnier gewann sie ihr Halbfinale gegen die Amerikanerin Madison Keys. Das ist die Gewinnerin der Australian Open. Im Endspiel trifft die Schwäbin Tatjana Maria heute auf Amanda Anisimova, ebenfalls aus den USA. In der Formel 1 hat sich George Russell am Abend die Pole Position für den Großen Preis von Kanada gesichert. Er landete vor dem Weltmeister. Der einzige deutsche Pilot, Nico Hülkenberg, startet von Rang 13. Einzelheiten von Jens Gideon.
Erste Pole Position in dieser Saison für Mercedes. Der Engländer George Russell holte sich zum 5. Mal in seiner Karriere den besten Startplatz und bezwingt in Kanada sämtliche Favoriten. Zweitschnellster in der Qualifikation von Montreal war Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull. Nur die Plätze 3 und 7 für die McLaren von WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und dem Tabellenzweiten Lando Norris. Die Abstände zwischen den Besten waren gering. Das verspricht einen spannenden Rennverlauf. Der einzige Deutsche, Nico Hülkenberg, konnte nicht zufrieden sein. Der Sauberpilot verpasste in Kanada einen Startplatz unter den besten 10.
Das Rennen in Kanada beginnt um 20 Uhr.
Das war der Sport mit Nils Winkler.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.31 Uhr mit Matthias Stürmer. Israel und der Iran haben ihren massiven gegenseitigen Beschuss in der Nacht fortgesetzt. Die israelische Armee meldete, es seien Ziele des Regimes und des iranischen Atomprogramms getroffen worden. Augenzeugen berichten auch von einem Beschuss von Öldepots in der Hauptstadt Teheran. In Israel gab es in der Nacht mehrere iranische Angriffswellen. Dabei sollen im Norden des Landes Gebäude getroffen und mehrere Menschen getötet worden sein. ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann berichtet aus Tel Aviv, dass die Angriffe weitergehen dürften.
Also die israelische Regierung, Premier Netanyahu, hat deutlich gemacht, man werde alle Ziele des Regimes angreifen. Schon vorher hieß es, dieser Angriff geht so lange wie nötig. Und man hat die Menschen darauf eingestellt, dass das länger dauern kann. Auch die Luftfahrtbehörde hat zum Beispiel gesagt, es kann noch Wochen dauern, bis der Luftverkehr hier wieder regulär stattfindet. Also die Menschen hier werden darauf eingestellt, dass es eine Eskalation sein kann, die etwas dauert.
Nach mutmaßlichen Attentaten auf Politiker der Demokraten läuft in den USA die Fahndung nach dem Täter. Der 57-Jährige soll im Bundesstaat Minnesota eine Abgeordnete des Parlaments in ihrem Privathaus erschossen haben. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
Auch der Ehemann der Abgeordneten Hortman wurde getötet. Kurz zuvor waren der Parlamentarier Hoffman und seine Frau ebenfalls in ihrem Haus angegriffen worden. Sie erlitten schwere Verletzungen. Der Täter hatte sich als Polizist verkleidet. Bei einem Schusswechsel mit echten Beamten gelang ihm die Flucht. In seinem Wagen wurde eine Liste mit den Namen von weiteren Politikern der Demokraten entdeckt. US-Präsident Trump bezeichnete die Taten als grausam. Das würde in den USA nicht toleriert. Die Bundespolizei FBI hat die Ermittlungen übernommen.
Um den Wohnungsmangel zu bekämpfen, will Bundesbauministerin Huberts die Baukosten für Wohngebäude halbieren. In der Bild am Sonntag nannte sie das zwar ein ambitioniertes Ziel, erreichen will sie es aber unter anderem über mehr serielle Vorprodukte, etwa vorgefertigte Gebäudewände. In der Altstadt von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg hat ein Großbrand 6 Gebäude erfasst. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Kräften mehrere Stunden lang im Einsatz. Einige der 6 betroffenen Gebäude sind einsturzgefährdet. Ein Haus ist bereits zum Teil eingestürzt. Der Brand ist unter Kontrolle. Bei dem Feuer in Villingen-Schwenningen wurden 3 Menschen verletzt. Die Ursache ist noch unklar. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber kräftige Schauer und Gewitter. Nur ganz im Osten bleibt es sonnig. 23 bis 26, im Osten und Südosten bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, Falschfahrer auf der A81 Würzburg Richtung Stuttgart. Zwischen Kreuz Weinsberg und Ilsfeld kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A81 Würzburg Richtung Stuttgart. Zwischen Kreuz-Weinsberg und Ilsfeld ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Weil am Rhein-Hüningen und dem Dreieck Weil am Rhein Sperrung nach einem Unfall. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205, über die A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Die A36 Wienenburg Richtung Bernburg ist zwischen Heum, Nachterstedt und Aschersleben West nach einem Unfall gesperrt. Die A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord wegen Brückenarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen noch eine knappe halbe Stunde lang gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die A100 und 113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Und eine Meldung noch von der A650 Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen. Zwischen Ruchheim und dem Oggersheimer Kreuz Sperrung. Der Grund sind Reinigungsarbeiten. Kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Mit Philipp Kaviar, guten Morgen. Deutschland hat einen weiteren Gedenktag und der ist heute, am 15. Juni. Denn heute wird zum ersten Mal der Nationale Veteranentag begangen. Damit soll die Leistung jener Menschen gewürdigt werden, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind oder waren und anschließend ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind, so hat es der Bundestag beschlossen. Über diesen Gedenktag hat sich Sabina Mattei vom RBB mit Stefan Küttler unterhalten. Er ist Kapitän zur See und im Verteidigungsministerium zuständig für die Koordinierung dieses Veteranentags.
Herr Küttler, Sie sind 1995 in die Bundeswehr eingetreten. Sind Sie Veteran?
Auch ich bin Veteran, das stimmt.
Viele Deutsche denken bei dem Begriff vermutlich an körperlich und seelisch versehrte Soldaten, vorzugsweise amerikanische, die aus Vietnam, Irak, Afghanistan nicht so richtig nach Hause zurückgefunden haben. Warum greift die Definition des Bundestags so viel weiter?
Weil es, glaube ich, auch um die Leistung der Soldatinnen und Soldaten in Gänze geht. Ich kenne natürlich die Diskussion. Ich weiß auch darum, dass der Begriff nicht von jedem gut gefunden wird. Und ich gestehe auch, dass auch ich am Anfang vielleicht mit dem Begriff gefremdelt habe, weil man natürlich damit, wie Sie es eben beschrieben haben, vielleicht auch andere Bilder im Kopf hat, die durch Filme sonstiges assoziiert sind. Ich glaube, dass der Begriff, so wie er jetzt ist, richtig ist, dass er gut ist und dass er vor allen Dingen auch in Gänze diejenigen inkludiert, die eine Leistung für Deutschland, für die Freiheit und Demokratie gebracht haben. Und das umfasst sowohl diejenigen, die in den 60er Jahren bei der Flutkatastrophe geholfen haben, die im Kalten Krieg an der Grenze gegenüberstanden und diejenigen, die in der heutigen Zeit die ganzen Einsätze wie Afghanistan, Jugoslawien und bestritten haben. Und ich glaube, deshalb ist dieser Begriff gut gewählt, so wie er jetzt ist.
Also ein Obergefreiter, der die Tankstelle einer Instandsetzungskompanie in Bayern führt, der ist dann damit genauso gemeint wie ein Gebirgsjäger, der in Afghanistan Verletzte und Tote gesehen hat, der geschossen hat, beschossen worden ist, gekämpft hat. Wie sehen denn Einsatzrückkehrer so etwas?
Wir haben ja Veteranenverbände, die genau, sag ich mal, sich auf das Thema Einsatzveteran beziehen. Ich glaube, es ist persönlich und menschlich nachvollziehbar, dass jemand, der im Einsatz war, der in einem Gefecht gestanden hat, diesbezüglich eine ganz persönliche und eigene Bewertung vorgenommen hat. Und die würde ich ihm auch jederzeit zugestehen und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig würde ich aber denjenigen sagen, wir merken ja gerade mit Landes- und Bundesverteidigung, werden ja diese Aufgaben zukünftig immer relevanter und wichtiger werden. Und ich glaube, derjenige, der auch in den Dienst der Streitkräfte eintritt, der dafür trainiert und sich bereit macht, für den Einsatz auch gezogen zu werden, warum soll ich dem nicht auch zusprechen und danken dafür, dass er diese Entscheidung getroffen hat und diese Bereitschaft auch mitgeht, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel Unsicherheit haben? Deshalb verstehe ich das Persönliche und ich kann das nachvollziehen. Aber nochmal, ich glaube, dass der Begriff so ist, er muss den Menschen insgesamt Wertschätzung zugegenbringen, die Entscheidung treffen, für unser Land einzutreten.
Seit 1993 sterben Angehörige der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen. Anstöße für einen Veteranentag gab es mindestens seit 2012 durch den damaligen Verteidigungsminister de Maizière. Warum ist die Zeit erst jetzt für diesen Gedenktag reif?
Ich glaube, wie das immer so ist im Leben, alle guten Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal braucht es Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man jetzt sehr deutlich sieht, dass die sicherheitspolitische Lage in der Welt, in Europa, eine Situation herbeigeführt hat. Stichworte sind Zeitenwende, Stichworte sind Begrifflichkeiten wie Kriegstüchtigkeit. Das sind Begriffe, mit denen hat man sich zu der Zeit, die Sie eben genannt haben, nicht befasst, in der Form und so beschäftigt. Es war alles sehr weit weg und jetzt ist es doch sehr dicht dran. Die Politik übernimmt hier eine ganz klare Verantwortung, auch durch die Konnotation ihrer Wortwahl. Und ich glaube, dass das natürlich etwas verändert hat. Und deshalb ist jetzt der Moment, der zu diesem Bundestagsbeschluss im letzten Jahr geführt hat.
Nun haben andere Länder ja schon länger Gedenktage für Veteranen. Ich denke zum Beispiel an den Armed Forces Day in Großbritannien. Hat das deutsche Verteidigungsministerium sich an solchen Veranstaltungen, an solchen ausländischen Gedenktagen eigentlich orientiert?
Natürlich nehmen wir das, was um uns herum passiert, immer wahr. Wenn Sie, wie Sie es angesprochen haben, nach England gucken, haben Sie vielleicht die Bilder noch vor Augen aktuell, wo Prinz Harry mit der Familie auf dem Balkon steht und die Royal Navy fliegt drüber hinweg und zieht die Fahnen Britanniens in die Luft. Da ist es der Stolz zur Armee, zur Siegermacht vielleicht. Ich glaube, bei uns in der Gesellschaft finden wir gerade noch unseren Weg und den Weg finden wir mit der Gestaltung des Veteranentages, den wir jetzt ausüben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ein gutes Gespür entwickelt haben, positive Eindrücke aus anderen Bereichen mitzunehmen, aber sie auch auf die jetzige und hier in der Gesellschaft vorzuführende Situation anzupassen.
Wenn Sie jetzt schon die Geschichte ansprechen, es ist schon klar, dass angesichts der deutschen Geschichte eine völlig andere Gestaltung eines solchen Veteranentags nötig ist.
Auch da, glaube ich, muss man sagen, entwickelt sich das jetzt gerade. Die Bundeswehr muss man nicht gut finden. Aber die Leistung derer, die dafür eintreten, für Deutschland Sicherheit und Freiheit einzutreten, ich glaube, denen muss man zumindest Respekt zollen. Ich glaube, dass die Entscheidung durch das Parlament letztes Jahr ein ganz tolles, ein wichtiges Signal war an die Truppe, die auch erst lernen muss, Dankbarkeit entgegenzunehmen, weil sie in der Vergangenheit immer kritisch betrachtet worden ist. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt und es ist auch ein wichtiger Schritt, dass sich Gesellschaft vielleicht mal auf anderem Wege mit dem Thema Bundeswehr auseinandersetzen kann, weil es hier um Menschen geht. Es geht, sag mal so wie bei mir, um die Person Stefan Küttler in der Uniform. Ja, und mit mir kann man sich auf dem Veteranentag austauschen. Und so kann man es mit vielen anderen machen, mit Einsatzversehrten, mit denen, die der Bundeswehr helfen. Also in viele Facetten. Und deshalb glaube ich, es ist vollkommen in Ordnung, dass Deutschland seinen eigenen Weg erstmal geht und warten wir doch ab, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln soll. Denn der Veteranentag soll ja jährlich ab sofort stattfinden.
Sie sind beim Bundesministerium für Verteidigung für die Koordination, Organisation des Veteranentages zuständig. Aber es sind auch noch andere Regierungsstellen beteiligt und es gibt ja auch Veteranenverbände in Deutschland. Wurden die auch bei der Ausgestaltung des Gedenktages einbezogen?
Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, wir wissen um die Leistung der Veteranenverbände. Ich glaube, vieles, was erreicht worden ist und auch die Hinführung letztes Jahr zu dem Parlamentsbeschluss, der ja mit breiter Mehrheit auch im Bundestag beschlossen worden ist, hat einen hohen Verdienst auch der Verbände und der Soldatinnen und Soldaten, die in den Einsätzen waren, versehrt worden sind und die um ihr Recht und ihre Anerkennung gekämpft haben. Also von daher möchte ich das mal klar herausstellen, die waren uns wichtig, sind uns wichtig und sie sind einbezogen worden. Wir haben natürlich, weil wir 26 Verbände gehabt haben, sie grundsätzlich alle auch gebrieft und mitgenommen, aber wir haben das vor allen Dingen auch gemacht über das Veteranenbüro, das wir seit letztem Jahr haben, weil dieses Büro mit diesen Verbänden immer in Verbindung steht. Das heißt, bei der Kampagnenplanung, bei der Ausgestaltung des Events und wurden die Verbände über das Veteranenbüro immer einbezogen, sodass wir immer einen Link hatten und zwischendurch haben wir auch immer ein Feedback gegeben, wo wir gerade stehen. Und haben das Feedback wiederum der Verbände aufgenommen, um es einzubeziehen.
Welche Veranstaltungen oder welche Formen von Veranstaltungen wird es denn nun geben am 15. Juni?
Wir haben ja den Auftrag bekommen, ein Zentralevent in Berlin zu gestalten. Das ist das eine. Und wir haben die Aufgabe, bundesweit da, sag ich mal, zu unterstützen, dass es Veranstaltungen gibt. Ganz wichtig zu sagen ist, die Bundeswehr ist Ausrichter keiner einzigen Veranstaltung, sondern die Veranstaltung, die es in Deutschland gibt oder in Berlin gibt, Ausrichter ist sozusagen der Bundestag respektive die Bundesregierung, respektive Landesregierung, die Stadt, eine Kommune, eine Gemeinde oder aber auch ein Verband, ein Verein, eine Stiftung.
Was passiert denn in Berlin? Was kann man hier sehen, erleben am Veteranentag?
Wir haben das bewusst auch wie ein Volksfest angelegt. Wir haben ein tolles Veteranendorf mit all denen, die, sag ich mal, der Bundeswehr zur Seite stehen. Man kann dort diskursiv in den Austausch treten mit Verbänden, mit Vereinen, mit der aktiven Truppe, aber ohne Waffenschau. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Das heißt, wir haben Künstler wie Glasperlenspiel, wir haben Michael Schulte, wir haben Lace Eldine mit der Big Band auftritt. Wir werden eine Andacht durchführen auch, um unseren gefallenen Kameraden auch zu gedenken. Wir haben Podiumsdiskussionen. Der Austausch mit der Politik ist genauso möglich wie mit Versehrten und den Verbänden auf der Bühne. Wir haben Live-Schaltung einmal nach Kiel. Das heißt, wir wollen auch Berlin in die Fläche bringen und genauso die Fläche nach Berlin holen, am Beispiel Kiel. Und wir wollen auch ins Ausland gehen. Das heißt, auch zu unserer Brigade nach Litauen werden wir schalten und einen Stream machen. Und der Bundestag ist natürlich auch aktiv eingebunden. Das heißt, der Bundestag ist ab 10 Uhr öffentlich zugänglich schon. Und er wird beherbergen die Ausstellung von Brian Adams, Wounded, The Legacy of War. Denn er hat britische Veteranen fotografiert und sehr nachdrücklich in Szene gesetzt. Und er wird auch selber vor Ort sein und im Interview berichten, was ihn umtrieben hat. Er wird auch einen britischen Veteranen dabei haben. Und sie haben auch einen Bereich, wo man so ein bisschen das Thema versehrt erleben kann. Also wie ist es mit einer Prothese zu gehen? Natürlich Rollstuhl kennt jeder, aber wie ist es mit der Prothese? Dass man sich mal damit auseinandersetzen kann, was machen Soldatinnen und Soldaten durch? Also von daher haben wir in Berlin, glaube ich, ein ganz breites, tolles Programm. Wir haben noch einen Kinderbereich auch natürlich, damit für ein Familienfest gehört auch ein Kinderbereich dazu. Das heißt also, es ist irgendwie für jeden was dabei zu verweilen. Wir haben Foodtrucks, das heißt, das kulinarische Wohl kommt nicht zu kurz. Also wir haben, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Fest von 13 bis 20 Uhr in Berlin. Und wir freuen uns über jeden, der mit uns den Tag teilen möchte.
Herr Küttler, was erhoffen denn die Veranstalter, aber auch das Ministerium, die Regierung, die Bundesregierung, die Bundeswehr sich vom Veteranentag?
Ich als Veteran erhoffe mir davon eine ganz klare, bessere Diskussion, den Austausch, Interaktion mit der Gesellschaft und der Politik. Ich möchte das vielleicht ein Beispiel deutlich machen. Beim Kampagnenshooting für unsere Kampagne aktuell haben wir am Schluss natürlich uns bedankt für das gute Shooting. Und dann traten drei der Visagistinnen in den Vordergrund und sagten, wir wollen gerne auch noch was sagen. Ich sagte, gerne. Und dann haben die drei Visagistinnen gesagt, sie sind wohnhaft in Berlin, waren Anfang 20, sind mit der Bundeswehr nicht groß geworden, haben ihre Eltern gefragt, ob sie überhaupt diesen Auftrag der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr annehmen sollten. Und haben dann gesagt, sie sind total im Nachgang begeistert, dass sie es gemacht haben. Weil sie erstens, waren die Soldaten unprätentiös, zweitens haben sie gesehen, unsere Protagonisten kannten sich gar nicht vorher und die waren wie eine Familie zueinander. Sie haben also gemerkt, was zwischen Soldaten schnell funktioniert, wie sie zusammenfinden. Und drittens haben sie in den Pausengesprächen oder Zwischengesprächen gemerkt, was für Personen in der Uniform stecken. Und all diese Dinge hat bei denen dazu geführt, dass sie sagen, dass sie jetzt die Bundeswehr mit anderen Augen sehen. Und wenn wir das erreichen beim Veteranentag, dass Menschen, die uns auch die Bundeswehr vielleicht nicht gut finden, aber den Diskurs mit den Soldatinnen und Soldaten, Veteranen und Veteranen gehen, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge erreicht, weil ich glaube, in der jetzigen Zeit besteht auch viel Unsicherheit. Und ich glaube, so ein Tag wie der kann zur Sicherheit beitragen, weil man sich austauschen kann. Und wer redet, dem kann geholfen werden. Und das verspreche ich mir vom Veteranentag und wir uns. Und ich glaube, dann bekommt man vielleicht einen entspannteren Umgang miteinander.
Einen entspannteren Umgang mit Soldaten, die bisher ja meistenteils als Randfiguren der Gesellschaft existieren, oder?
Wenn Sie das so formulieren, klingt das natürlich hart und schade. Also ich als Soldat habe mich nie als Randfigur gefühlt.
Liegt doch keine Wertung darin.
Genau, also ich sage mal, ich bin erstmal Vater, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich bin, sage ich mal, gut in meinem Umfeld, privaten Umfeld organisiert und aufgestellt. Und so sind es vieles auch. Ich stelle ja mal wieder fest, auch wenn ich Soldaten pensioniere, in Anführungsstrichen, die sind Bürgermeister, die sind Sportverein, also die sind alle gut vernetzt und in der Gesellschaft. Aber ich glaube, womit sie den Punkt haben, ist einfach, bei der Bundeswehr zu sein, war nichts Besonderes oder hat keine besondere Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Der Dienst für das Land hat im Prinzip nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie es aus unserer Sicht jetzt als Empfänger des Veteranentages wünschenswert gewesen wäre. Und jetzt durch die sicherheitspolitische Lage, und eins möchte ich auch sagen, kein Soldat will kämpfen, kein Soldat will den Krieg. Aber wenn es soweit ist, sind wir bereit dazu, das zu machen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Aber ich glaube, dieser Veteranentag ist ein wichtiges und gutes Anliegen.
Ein Anliegen auch für eine gesellschaftliche Bewusstseinswende dann.
Genau, für den Diskurs. Und ich sag mal, es sind ja auch zum Veteranentag die eingeladen, die keinen Bezug haben zu Soldaten und Soldaten. Es ist ja nicht nur, dass Veteranen und Veteranen in ihre Familien kommen sollen. Also ich weiß nicht, ob Sie einen Bezug haben jetzt im persönlichen Bezug, aber ansonsten sage ich, jeder, der, sag ich mal, sich einfach über das Thema mal informieren will, der sich mal in den Diskurs gehen will, auch wenn er Dinge kritisch sieht, welcome. Also wir haben ja auch Podiumsdiskussionen mit Abgeordneten. Stellen Sie den Abgeordneten Fragen. Wir haben Podiumsdiskussionen unter anderem auch mit Versehrten. Stellen Sie denen Fragen. Also ich glaube, diese Gelegenheiten gibt es. Und wenn Sie viele Fragen haben, kriegen Sie bestimmt auch gute Antworten. Und wenn das dazu initiiert, dass man vielleicht über das eine oder andere nachdenkt, haben wir doch schon eine ganze Menge gewonnen.
Herr Küttler, der Deutsche Bundestag hat die Einführung des Veteranentages letztes Jahr auch mit der Aufforderung verbunden, die Versorgung von einsatzgeschädigten Soldaten zu verbessern. Kommt diese Verbesserung voran?
Ich glaube, sie kommt sehr gut voran, wissend darum, dass einem, dem es schlecht geht, es nie schnell genug gehen kann. Und ich sage auch, es ist egal, was wir jetzt schon erreichen, es wird natürlich nie aufhören, sich weiter zu optimieren. Ich glaube, dass die Bundeswehr mit den Einsätzen eine Menge gelernt hat, eine Menge überführt hat in Gesetze, was sie aktuell gerade im Januar diesen Jahres, die Entschädigungsgesetz, was nochmal die Versorgung, die finanzielle Absicherung und, sag ich mal, deutlich verbessert hat. Wir haben aber auch, und das möchte ich sagen, ein enormes Netzwerk. Das heißt, wir haben 50 Netzwerkpartner vom Soldatenhilfswerk, Bundeswehrsozialwerk, Stiftung, Härtefallstiftung. All die greifen, unterstützen zusätzlich zu den Institutionen und Fachdiensten, die wir in der Bundeswehr haben. Das heißt also, ein Soldat hat über alle Ebenen hinweg ein Riesenangebot. Was wir optimieren müssen, ist natürlich, dass man dieses Riesenangebot immer so zugriffsmöglich macht, dass derjenige, der betroffen ist, in Anführungszeichen den Zugang findet. Aber ich glaube, wir haben ein Riesenpaket und wir lernen dazu. Aber ich habe Verständnis, dass es dem einen oder anderen vielleicht nicht schnell genug geht. Und gerade, was Sie ansprachen, auch bei psychischen Erkrankungen, ist das natürlich auch immer eine Frage von Diagnose, Behandlung und ob das überhaupt am Ende eine Gesundung stehen kann. Immer auch ein Themenfeld, was einer besonderen Betrachtung unterliegt. Aber ich glaube, die Bundeswehr hat ein tolles und breit aufgestelltes Netzwerk der Hilfe.
Mit meiner Frage habe ich im Grunde das getan, was, so verstehe ich jedenfalls die Definition des Deutschen Bundestages für, oder den Auftrag des Deutschen Bundestages für den Veteranentag eigentlich nicht gemeint war. Ich habe nämlich die Einsatzschädigung mit dem Veteranentum verknüpft. Stört Sie das eigentlich aus Sicht eines Bundeswehrangehörigen?
Die Verknüpfung?
Ja.
Nee. Also es sollte das eine das andere nicht überlagern. Also ich meine, Veteranentag deckt nun mal die Menschen ab, die in der Bundeswehr dienen. Und das sind die, die, sage ich mal, gesund aus dem Einsatz zurückgekehrt sind, wie auch die, die versehrt sind. Wichtig ist dabei, dass diese Menschen im Mittelpunkt gestellt werden, dass man ihnen mal zuhört, dass man ihnen ein Gesicht gibt, so wie das auch unsere Kampagne macht. Seite an Seite, Schulter an Schulter. Das ist wichtig, den Menschen ein Gesicht geben, zuhören, Aufmerksamkeit geben. Das ist die bei jedem in der Gesellschaft, glaube ich, das hilft. Und das hilft auch zu Gesunden. Und deshalb, glaube ich, störe ich mich in der Verknüpfung nicht. Ich glaube, wir als Armee sind sehr fürsorglich mit unseren Soldaten und Soldatinnen. Und jetzt, sage ich mal, ist es doch nur gut, dass die Gesellschaft, die Politik genau diesen Schulterschluss mit uns sucht.
Viele andere Länder haben ja längst eine eigenständige Veteranenpolitik. Die USA haben zum Beispiel ein eigenes Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Deutschland bisher nicht. Wird sich sowas ändern?
Also ich glaube, dass mit dem Veteranentag wird dieses Thema insgesamt auch mehr Fahrt aufnehmen. Zurzeit kann ich sagen, in meinem Referat habe ich eine Referentin, die das bearbeitet. Ich habe aber gleichzeitig das Veteranenbüro, wo rund 10 Mitarbeitende arbeiten, die genau sich um dieses Thema Veteranen kümmern. Das heißt, da können Sie als Bürgerinnen und Bürger genauso vorbeischauen und sich informieren. Oder auch der Ehemalige kann nochmal nachfragen, wie es denn jetzt ist mit Inanspruchnahme, wenn er auch erkrankt ist. Also es gibt das als Ansprechpartner. Wir haben dann noch andere Strukturen bei uns im Streitkräfteamt. Also unsere Struktur, wie sie jetzt, sind nicht in einem Dezernat oder zusammengefasst, sondern es sind verschiedene Stellen, die verteilt sind. Aber wir haben auch ein breites Netzwerk, was das Thema Veteranenwesen betrifft.
Soweit die Exekutive, aber wäre es nicht nötig, dass die Legislative sich auch stärker damit befasst, dass also Veteranenpolitik eigenständig gesehen wird und auch ein ja viel, viel breitere Öffentlichkeitswirksam entfaltet?
Da würde ich jetzt erstmal abwarten wollen, wie sich der Veteranentag entwickelt und sag mal, welche Dynamik er sag mal, zeigt. Der Veteranentag ist ja so angelegt, dass im Idealfall, dass jetzt Städte, Gemeinden, Kommunen das für gut befinden, was dieses Jahr passiert. Sich bei anderen was abschauen, die sich vielleicht diesmal noch nicht getraut haben oder dieses Thema noch nicht so auf dem Schirm haben, neben den vielen anderen Themen, die sie beschäftigen. Und dass vielleicht im nächsten Jahr wir statt der 100 Events, die wir roundabout jetzt über Deutschland haben, dann vielleicht 150 oder 200 haben. Und ich glaube, das, worauf sie abzielen, ist doch, dass im Prinzip ein gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie dafür da ist und dass die Menschen zusammenkommen. Und wenn ich auf die Events abziele, dann haben wir von der Großveranstaltung in Kiel, die auch das, die es im Landtag beschlossen haben, als klares, sichtbares Zeichen, bis hin zu Gottesdiensten, wo ein Pfarrer sagt, ich stelle den Veteranentag in meinen Gottesdienst und danach bei Kaffee und Kuchen diskutieren wir darüber weiter. Es geht nicht immer um die großen Events. Es geht darum, dass wo Veteranen sich bewegen und aufhalten, dass in deren Umfeld, sag ich mal, man in den Diskurs kommt. Und deshalb, wenn solche Dinge, sag ich mal, sich ausbauen, solche Events und Veranstaltungen, dann ist das doch viel besser manchmal, als wenn man alles institutionalisiert und immer nur, sag ich mal, zig Ansprechforen hat. Ich glaube, das Leben in der Gesellschaft ist viel wichtiger und wird helfen.
Herr Köttler, bei der Bundestagsdebatte über die Einführung des Veteranentages letztes Jahr, da sagte der Abgeordnete Arlt, er werde, also auf diese Weise werde eine Leerstelle in der Erinnerungskultur geschlossen. Ist das so?
Also Herr Arlt ist ja jemand, der sich sehr verdient gemacht hat um das Thema Veteranen. Also der auch da ja einer der Antragsteller war im Bundestag.
Selbst Offizier und im Einsatz
gewesen. Selbst Offizier, also genau. Hat also das von beiden Seiten her als Politiker sowie als Soldat sozusagen positiv in dem Sinne erlebt und viel dazu beigetragen. Ich weiß auch nicht, also jetzt persönlich meine Küttlung, ob immer Gedenktag, auch wenn es so, sag mal, formuliert worden ist, sollte doch nicht mal schwermütig sein. Also wir gedenken, deshalb beim Veteranentag in Berlin werden wir auch eine Andacht machen. Also wir werden eine ökumenische Andacht machen, weil es uns wichtig ist, auch unsere Kameraden, die auch Veteranen sind, aber vielleicht aus dem Einsatz nicht zurückgekehrt sind oder die generell in der Bundeswehr auch verstorben sind, denen mit zu gedenken. Aber auch der Gottesdienst und die Kirche hat gesagt, es geht nicht immer darum, nur um Trauer. Es geht darum, auch nach vorne zu gucken, positiv zu sein und das Miteinander in dem Sinne zu leben. Deshalb glaube ich, wir haben den Wald der Erinnerung. Da sind, sag ich mal, die Veteranenverbände ja sehr aktiv und nutzen diesen Wald der Erinnerung auch für das Erlebte und das Verarbeiten. Wir haben die Gedenkstätte im BMVG, auch für das Thema der Hinterbliebenen. Und jetzt haben wir Veteranentag, wo es generell um das Thema Wertschätzung und Dialog geht. Und ich glaube, diese Mischung ist gut. Und das als solches, als Puzzleteil, würde ich sagen, fehlte uns noch.
In der Bundestagsdebatte gab es auch Stimmen, die vor einer unkritischen Militärverherrlichung aus Anlass der Einführung des Veteranentages warnten. Wie kann man das verhindern?
Was ich schon mal gesagt habe, also man muss die Bundeswehr nicht gut finden. Und ich glaube, die auch mit der Bundeswehr absolut nicht d'accord sind, da könnte ich den Veteranentag wahrscheinlich planen, wie ich will. Es wäre immer negativ angesehen. Und das nehmen wir ja auch wahr durch die Antifa, die ja jetzt auch in Berlin schon sehr aktiv ist und im Prinzip sich ja diesbezüglich positioniert. Ich kann immer nur sagen, beim Veteranentag ist erstmal jeder herzlich willkommen. Der Veteranentag ist keine Waffenschau. Sie werden in Berlin zum Beispiel bei keinem Event einen Panzer sehen oder eine Korvette irgendwo sehen. Dafür gibt's den Tag der Bundeswehr, da lädt die Bundeswehr ein, kommen Sie in den Stützpunkt, gucken sich die Bundeswehr an, wie wir arbeiten. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir ein Veteranendorf, wo in 30 Zelten sich alle Netzwerkpartner ausstellen, die mit der Bundeswehr, sag ich mal, sich positiv oder helfend auseinandersetzen. Von Hilfsverbänden, wir haben Radio Andernach, das in den Einsatz berichten wird. Wir haben auch aktive Truppe, aber ohne hartes oder schweres Gerät. Der Veteranentag ist ein diskursives Forum, ist in Berlin ein Volksfest. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Und ich würde jeden einladen, komm doch erstmal vorbei und sprich. Wir sind total reflektiert, glaube ich, in dem Sinne, wie wir es angelegt haben. Und es ist nicht so wie in England oder in Holland, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Es hat einen anderen Charakter, aber es soll trotzdem Volksfest sein. Es soll positiv sein, es soll fröhlich sein. Herzlich eingeladen.
Sie haben jetzt im Gespräch mehrfach gesagt, man kann von der Bundeswehr halten, was man will. Aber den Veteranen kann man trotzdem Wertschätzung beibringen. Soldaten sagen öfter oder beklagen öfter, wenn man mit ihnen darüber spricht, wie sie denn die Wertschätzung der Gesellschaft eigentlich wahrnehmen, ob es die überhaupt gibt, dann sagen sie, dass es eine generelle Ablehnung gegenüber dem Militär bzw. der Bundeswehr gibt und dass das die Wertschätzung beeinträchtigt. Kann man so etwas trennen?
Also ich würde sagen, ich kann diese Emotionen, diese Empfinden nachempfinden. Die Politik hat mit dem Veteranentag, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiges Signal gesetzt. Rückhalt, Unterstützung, Anerkennung. Aber die Politik ist auch, sag ich mal, diejenigen, die uns in die Einsätze schicken als Parlamentsarmee. Und der Nachdruck und die Unterstützung durch die Politik und das Parlament ist, glaube ich, maßgeblich, wie auch die Bundeswehr in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Wenn also so wie jetzt die Politik, sag ich mal, deutlich hinter uns stellt durch dieses Signal, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es in der Gesellschaft eine andere Wahrnehmung erfahren wird und dass das, was Sie ansprachen, dass Leute sich vielleicht am Rande betrachtet werden, hoffentlich in Zukunft dieser Eindruck weniger wird und nicht mehr so ist. Ich sehe schon die Politik, die uns in die Einsätze entsendet, als wichtigen Faktor dafür, wie Bundeswehr in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Aber Wertschätzung kann man eben nicht verordnen. Sieht man ja zum Beispiel daran, wie wenige Bundesbürger bereit wären, zur Bundeswehr zu gehen.
Jetzt war ich in meiner Vorverwendung 2 Jahre in der Personalgewinnung tätig. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, also die letzten Jahre haben wir sukzessive einen Anstieg bei Bewerbungen und bei Einstellungen. Wir haben natürlich nicht bis jetzt, so wie es ja doch kommuniziert wird, haben wir noch weiteren Personalbedarf. Aber die Nachfrage und die Bewerbung steigen an. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Personalgewinnungsorganisation hat enorme Anstrengungen unternommen. Unser Minister hat mit der Einsetzung einer Taskforce viele Anstrengungen unternommen. Und das zeigt Wirkung, würde ich sagen, in dem Sinne, dass wir jetzt mehr Zulauf haben. Aber ich möchte auch bewusst sagen, beim Veteranentag haben wir nicht verquickt mit Personalgewinnung, sondern es geht um Diskurs. Und deshalb möchte ich nur, bevor dieses Thema Personalgewinnung oder sowas kommt, gleich trennen. Das ist nicht Gegenstand des Veteranentags.
Herr Küttler, ist der Gedenktag, dieser Veteranentag?
Kapitän zur See Stefan Küttler war das im Gespräch mit Sabina Matthei. Mitte des Monats, es ist Sonntag heute, der 15. Juni.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Matthias Stürmer. Der Iran hat am frühen Morgen eine neue Angriffswelle auf Israel durchgeführt. Inzwischen scheinen die Attacken beendet. Die Menschen in Nord- und Zentral-Israel dürfen die Schutzräume wieder verlassen. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Die Bilanz der Nacht aus israelischer Sicht: ein weiterer Toter und zahlreiche Verletzte. In mehreren Städten wie Tel Aviv und Jerusalem sollen Gebäude von den iranischen Raketen getroffen worden sein. Überall dort sind Such- und Rettungskräfte im Einsatz. Bei vorherigen Angriffen waren im Norden Israels sowie nahe Haifa laut Medienberichten bereits mehrere Menschen getötet worden. Umgekehrt hat die israelische Armee am frühen Morgen weitere Ziele mit Bezug zum iranischen Atomwaffenprogramm bombardiert. Bei einem Angriff auf ein Hochhaus sollen 60 Menschen getötet worden sein.
Im US-Bundesstaat Minnesota hat ein Mann zwei Attentate auf Parlamentarier der Demokraten verübt und dabei zwei Menschen getötet. Der Angreifer ist auf der Flucht. Aus Washington Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Er schoss zunächst auf den demokratischen Senator von Minnesota, John Hoffman, und dessen Ehefrau. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf tötete der Mann in einem anderen Vorort von Minneapolis die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und deren Ehemann. Einsatzbeamte verwickelten den mutmaßlichen Täter in einen Schusswechsel, er konnte aber zu Fuß fliehen. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit fast 70 weiteren Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden.
In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter fanden die Demonstranten Demonstrationen in hunderten Städten statt. Auch Prominente waren unter den Teilnehmern. Die Demonstranten warfen Trump einen autoritären Führungsstil vor. Gleichzeitig gab es in Washington eine große Militärparade, die der Präsident an seinem 79. Geburtstag veranstalten ließ. Anlass der Parade war der 250. Gründungstag des US-Heers. Bei der Bahn gibt es ab heute keine Familienreservierung mehr. Wer Plätze reservieren möchte, muss deshalb ab sofort für jedes Familienmitglied einzeln zahlen. Zwei Eltern und zwei Kinder zum Beispiel zahlen damit künftig doppelt so viel wie bisher. Aus der Politik kamen in den vergangenen Tagen empörte Reaktionen auf das Aus für die Familienreservierung. Auch aus der Bundesregierung.